Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Miami Open, das zweite Turnier neben Indian Wells, das zweite große Turnier des Frühlings, ist vorbei mit Roger Federer und Ashley Barty als Sieger bzw. Siegerin. Wir haben hier sehr viel über dieses Turnier zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und die Finals auch geguckt hat Philipp Schuppe. Ja, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Philipp, ich gebe es offen zu, ich bin ganz froh, dass die Miami Open jetzt rum sind, weil die 4 Wochen waren am Ende doch etwas lang.
Ja, Nachtschichten machen nicht immer Spaß, egal wie gut das Tennis ist. Und dazu kommt ja dann eben auch noch, dass das Turnier ja schon ein bisschen an Atmosphäre weniger hat als Indian Wells. Drücken wir es mal so vorsichtig aus. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es wirkte schon arg steril.
Es wirkte sehr steril und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Stadion-in-Stadion-Konzept im Hard Rock Stadium so richtig gut aufgegangen ist. Sie werden natürlich in den nächsten Jahren auch dort bleiben im Hard Rock Stadium, aber wir hatten beim Damenfinale extrem viele freie Plätze, auch beim Herrenfinale haben wir freie Plätze gesehen. Das Damen-Doppelfinale war nach dem Herrenfinale, da waren vielleicht noch 500, 600 Leute dabei und insgesamt steril, glaube ich, trifft es ganz gut, weil Stimmung wollte nie so richtig aufkommen. Das Damenfinale, das hat sich angefühlt wie eine zweite oder dritte Runde auf einem Außenplatz bei einem Grand-Slam-Turnier und das kann es nicht sein und das auch wenn mir die Organisatoren dann weismachen wollen, ja, es gab sehr gute Zuschauerzahlen und viel mehr als in den letzten Jahren noch auf der alten Anlage. Da muss noch ein bisschen was kommen in den nächsten Jahren.
Ja, vor allem kam noch das Dachproblem dazu. Wir hatten einmal wieder Regenunterbrechungen. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass sich alles gezogen hat. Eben tief in die Nacht hinein. Also von dem her können die Organisatoren nicht zufrieden sein. Am Ende war es eine Geldentscheidung, das Turnier oder unter anderem eine Geldentscheidung, das Turnier dahin zu verlegen. Und wahrscheinlich ist sich das am Ende ausgegangen, aber es hat eben wirklich an eine Madrid-Variante, aber ohne die Stimmung erinnert. Und vielleicht ist es einfach unglaublich schwer, Stimmung in so ein Stadion hineinzubekommen. Vielleicht verläuft sich das alles akustisch in so einem großen Stadion, aber es hat nicht unbedingt riesigen Spaß gemacht, das so am Bildschirm zu verfolgen.
Und trotzdem haben wir 2 ordentliche Turniere erlebt. Bei den Herren hat Roger Federer gewonnen, über den wir sprechen wir gleich. Bei den Damen hat Ashley Barty gewonnen. Sportlich gibt es nicht viel zu meckern.
Nein, und es macht natürlich im Moment großen Spaß, Tennis zu schauen, weil wir so viele unterschiedliche Gesichter sehen, die große Leistungen abrufen können. Und für Ash Barty, ich meine, alles, was hinter Ash Barty steckt, die Entwicklung, die sie in den letzten Jahren genommen hat, hier jetzt so einen großen Turniersieg zu feiern. Okay, über Roger Federer ist schon sehr, sehr viel gesagt worden, aber es tauchen immer neue Namen auf. Wir reden in dieser Woche über ganz andere als vor 2 bzw. 4 Wochen und das macht ja dann eben auch Spaß, dass es nicht immer dieselben Leute sind, über die wir hier ausführlich sprechen, sondern hey, jetzt gibt's halt mal was zu Annette Kontaveit oder eben zu Karolina Pliskova oder zu Ash Barty oder zu Denis Shapovalov und so soll es ja auch sein.
So soll es sein und wir fangen jetzt gleich an mit den Herren. Die haben heute ihr Finale gehabt, ein sehr einseitiges Finale, das Roger Federer gewonnen hat. Das hier gleich bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Roger Federer hat seinen 101. Titel in der ATP-Tour erlangt. Er hat die Miami Open gewonnen und das durch einen klaren, ungefährdeten 6:1, 6:4 Sieg gegen John Isner, der allerdings sich verletzt hat und eventuell sogar schwerer verletzt hat. Philipp, Roger Federer hat dieses Turnier bestritten mit einem Auftaktsieg gegen Radu Albot, der sehr hart umkämpft war, wo er wirklich kämpfen musste. Aber danach hat er nichts mehr anbrennen lassen. Und ich möchte sagen, die letzten 3 Runden von Roger Federer, die waren perfekt. Er hat gegen Daniil Medvedev 6-4, 6-2 gewonnen, dann gegen Kevin Anderson 6-0, 6-4, dann gegen Denis Shapovalov 6-2, 6-4 und jetzt gegen John Isner 6-1, 6-4. Das sind sogar vier Runden, habe ich mich ein bisschen verzählt. Der zweite Teil dieses Turniers war fast perfekt für Roger Federer.
Oh, man kann überlegen, beste Tennis seit Wimbledon 2017 vielleicht sogar, ja, von Roger Federer.
Würde ich auch sagen,
ja. Mhm. Ja, weil einfach, er hat auf der Reform überzeugt, wir wissen, es ist neben dem Aufschlag der Schlag von Federer, der ihn zu all diesen Grand Slam-Titeln, zu all diesen Titeln geführt hat, und da sah er einfach sehr überzeugend aus. Und wir hatten letztes Jahr mit allen zusammen analysiert, wo lag es am Herbst oder was war das Problem im Herbst und im Sommer, als es nicht so richtig lief, und er hatte dann ja nachher auch mitgeteilt, hey, ich war in Halle, hatte ich mich im Handgelenk verletzt, und man sah eben, der vorhin fehlte der Umf, und auf einmal sah Federer doch irgendwie sehr altersgerecht aus, und auch Anfang diesen Jahres war das alles noch nicht perfekt, und dann, ja, in Indian Wells war da schon eine ordentliche Leistungssteigerung. Hier in Miami würde ich dir zustimmen, das waren vier richtig gute Matches zum Abschluss. Klar, es war kein Djokovic dabei, es war kein Nadal dabei, aber es stellt sich auch immer mehr heraus, obwohl diese drei in der Jahresweltrangliste vorne liegen, sind es nicht unbedingt die drei, die jetzt jedes Turnier dominieren werden. Und wer weiß, vielleicht geht hier sogar was auf dem Sand, denn wir können feststellen, es war nicht sonderlich schnell in Miami, der Ball sprang recht hoch ab. Das sind ja Bedingungen, die wir auf dem Sand sehen werden. Also wer weiß, vielleicht ist für Federer ja doch noch was in Madrid oder sogar in Paris drin.
Laut Court Pace Rating war es aber schneller als letztes Jahr für Roger Federer. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, es waren so ein bisschen Laborbedingungen. Wir haben ja vorhin schon in der Begrüßung darüber gesprochen, wie uns die Stimmung gefällt bei den Miami Open, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Laborbedingungen vorgeherrscht haben. Es hat wenig Wind geweht in dieser Schüssel. Der Platz war etwas schneller als letztes Jahr. Wie gesagt, laut Court Pace Rating, wir können es selber nicht überprüfen. Und ich hatte dann ein bisschen das Gefühl, das hat Federer alles so komplett in den Schläger gespielt.
Das Ding ist natürlich auch, er kann immer noch sehr leicht Power generieren. Und das muss man können, um das Turnier in Miami erfolgreich bestreiten zu können. Einfach, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Man spielt quasi in so einem Sauna-Effekt und muss halt den Ball nochmal ordentlich Power mitgeben, damit eben so eine Geschwindigkeit entsteht. Sagen wir mal, im Vergleich zu Madrid, das einfach auf einer gewissen Höhe ist, Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch. Da ist es wesentlich einfacher, Power zu generieren, als jetzt hier zum Beispiel in Miami. Und das ist dann eben weiteres Anzeichen, dass es Federer lag, aber du sprichst es an, Laborbedingungen plus das. Es ist immer etwas schwer für uns, das einzuschätzen, wenn wir nicht vor Ort sind, zu sagen, hey, so ist es, oder eben der Fernseher verfälscht das ja auch noch alles ein bisschen, aber es lässt sich feststellen, vielleicht ist es ein gutes Anzeichen für den Sand, und wir können generell festhalten, der Jahresstart 2019 ist unter Umständen sogar besser gelungen als der 2018, obwohl er da natürlich die Australian Open gewonnen hat. Aber dann hatte man bei ihm das Gefühl, dass es so ein bisschen in sich zusammengefallen ist, und hier hat er wirklich Form aufgebaut. Und wenn er die jetzt mit auf den Sand und vor allem natürlich auf den Rasen retten kann, dann geht er unter Umständen sogar als Co-Favorit ins Wimbledon-Turnier.
Und das trotz der ganzen Fragen, wann er denn jetzt endlich aufhört.
Und da hat er ja dann wieder Antworten in dieser Woche gegeben. Also wahrscheinlich sollten wir alle gar nicht mehr spekulieren, wann er denn aufhören wird. Es ist so schwer vorauszusehen. Irgendwie liegt immer noch 2020 so auf der Hand nach den Olympischen Spielen. Vielleicht noch Basel mitnehmen und dann ist Tschüss, aber wer weiß. Vielleicht hat er dann Ende nächster Saison 108 Titel gewonnen, sagt, komm, die zwei hole ich mir auch noch. Sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Es ist auf jeden Fall absolut erstaunlich, und wenn man dann irgendwann eben wirklich diese Greatest of All Time Debatte führen möchte, dann wird das damit reinspielen, dass Federer eben in so hohem Tennisalter einfach immer noch Turniere dieses Kalibers gewinnt, dass er immer noch ja auf diesem Niveau gutes, sehr gutes Tennis spielen kann. Das wird alles dann so ein bisschen Pluspunkte für ihn sein in dieser Debatte.
Und sein schlechtestes Turnier in diesem Jahr waren die Australian Open. Da hat er das Achtelfinale nur erreicht, hat dort gegen Stefanos Tsitsipas verloren. Dann hat er in Dubai gewonnen, das Turnier. Dann ist er in Indian Wells, ist er ganz knapp nur am Sunshine Double dann ja später gescheitert, als er gegen Dominic Thiem im Finale verloren hat. Und jetzt hat er das Finale gewonnen. Du hast es gerade eben gesagt, diese 109 Titel, die sind natürlich jetzt inzwischen wieder auf dem Tablett. 101 hat er jetzt, es fehlen ihm 8 Titel. Ich kann es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass er diese 109 beziehungsweise dann vielleicht ja auch 110 erreichen wird. Aber Roger Federer hat uns in den letzten Jahren des Häufigeren an der Nase herumgeführt. Und warum soll das jetzt nicht so kommen, dass er eventuell diese 109, 110 gewinnen wird? Und vielleicht kommt nur noch ein Grand Slam dazu. Aber er hat halt immer noch diese Möglichkeit, auf diesen Einwochenturnieren, wo die Bedingungen für ihn dazu passen, wo jemand wie Novak Djokovic sehr früh ausscheidet, wo Rafael Nadal nicht antritt. Ich will das gar nicht kleinreden oder so, aber es sind halt immer noch die Chancen da und genügend Chancen für Roger Federer, solange er fit bleibt, dass er diese 109, 110 dann erreicht.
Er könnte ja sogar auf 250er Turniere runtergehen. Ich bin mir sicher. Weiß ich, Sydney zum Beispiel am Anfang des Jahres oder was auch immer eben in diesem australischen Sommer da zustande kommen wird oder eben später im Jahr 250er Turniere, wären gerne bereit, ihm sehr, sehr viel Geld dafür zu zahlen, dass er dorthin käme und eben so ein Turnier gewänne. Bei ihm eben, ich würde zustimmen, diese 110, die es dann ja wären, die er bräuchte zum Knacken, das scheint sehr weit weg. Dann überleg mal auf der anderen Seite, hey, vielleicht gelingt ihm ja zwei aus Stuttgart, Halle und Wimbledon zu gewinnen, dann wären wir schon bei 103, dann gewinnt er noch Basel oder Shanghai, dann kann er ins nächste Jahr reingehen und vielleicht gucken, dass er dann nochmal zwei kleinere Grasturniere gewinnt und auf einmal sind wir ganz nah dran und vielleicht kriegt das dann ja in Basel Ende nächsten Jahres. Es scheint wirklich weit weg. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt eben zwei Titel in diesem Jahr schon nachgelegt und damit ist er ja der einzige Spieler bei Herren und Damen, der zwei Titel in diesem Jahr gewonnen hat.
Er ist der einzige. Wir haben es gestern auf Twitter dann auch geteilt. 19 Turniere gab es bei den Herren in diesem Jahr, 19 verschiedene Titelträger. Jetzt ist mit Roger Federer der erste Titelträger dabei, der ein zweites Turnier gewinnt. Bei den Damen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, sind es erst 14 Turniere gewesen und 14 verschiedene Titelträgerinnen. Das zeigt im Moment, wie vielfältig wir im Moment das Tennis haben, sowohl bei Herren als auch bei Damen. Roger Federer hat seinen 101. Titel geholt. John Isner ist seine Titelverteidigung verwehrt geblieben. Vielleicht und wahrscheinlich auch wegen einer Verletzung, obwohl er im ersten Satz, als die Verletzung noch nicht so aufgetreten war, auch chancenlos war. 1-6 hatte er den Satz verloren. Ich habe bei tennisabstract.com nachgeschaut. In seiner Karriere hat er 14 Mal einen Satz 1-6 verloren, nur zweimal einen Satz 0-6. Also auch das ist ein seltenes Ergebnis für John Isner. Und hier hatte er 5 Siege vorher gefeiert und 9-mal hat er den Tiebreak gewonnen. Er ist ohne Satzverlust ins Finale gekommen, hat 9-mal Tiebreak gespielt und der klarste Satz bis ins Finale war ein 7-5. Das ist man von John Isner halbwegs gewöhnt, das ist man von Ivo Karlovic noch mehr gewöhnt, weil dessen Return einfach noch ein bisschen schwächer ist. Aber John Isner hat sich hier wieder durchgebissen gegen gute Konkurrenz, gegen Roberto Bautista Agut, der vorher Novak Djokovic besiegt hatte, gegen Cal Edmund, Albert Ramos Vinolas. Alles unangenehme Gegner für John Isner, aber er hat sich ständig durchgebissen und hat im Halbfinale, wir sprechen gleich noch über ihn, gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen, auch in 2 Tiebreaks. Isner hat sich hier durchgebissen und hat gezeigt, dass das letztes Jahr mit seinem 1000er-Sieg keine Eintagsfliege war. Das ist es eh nicht, weil er sich konstant seit Jahren unter den Top 10 hält. Aber er zeigt immer wieder bei solchen Ergebnissen Ausreißer nach oben, die wirklich richtig beeindruckend sind.
Oh ja, und wenn man nicht so genau guckt, dann sieht die 1 ja ein bisschen aus wie die 7. Also eigentlich war das ja auch ein 7-6 Satz, aber es ist absolut erstaunlich. Es ist fast mathematisch unmöglich, dass er eben all diese Tiebreaks gewinnt, aber er gehört historisch zu den Spielern, die eine sehr gute Tiebreak-Bilanz haben. Man geht im Endeffekt davon aus, dass es ungefähr 50% gewonnene Tiebreaks bei den meisten Spielern oder Spielerinnen sind und er hat einfach eine höhere Anzahl, weil er eben nicht nur das Serve mitbringt, sondern weil er sehr gute Nerven mitbringt, weil er in der Lage ist, eben Risiko zu gehen, wenn er es denn muss. Und da muss man dann auch einfach nochmal hinweisen. Diese Vorhand, vor allem wenn er sie inside-out spielt, die ist schon brutal gut. Die Rückhand, klar, die ist ziemlich simpel. Sein Netzspiel ist ganz gut, wenn auch nicht überragend. Aber er variiert eben so gut auf dem Surf. Er hat so viele verschiedene Surf-Varianten drin. Er gibt recht wenig Rhythmus an die Gegner und kann dann eben in diesen engen Momenten wie diesen Tiebreak sich A auf die Nerven verlassen und B darauf, dass er dann eben, dass er dann eben volles Risiko gehen kann und dann solche Matches für sich entscheidet. Halbfinale würde ich sagen, okay, das war unter freundlicher Mithilfe seines Gegners, aber davor war das schon teils sehr beeindruckend. Und jemand wie Bautista Agut, der vorher Novak Djokovic besiegt hat und der einfach so ein viel besserer Grundlinienspieler ist als ein John Isner, den dann zum Beispiel in so einem Match niederzuringen, das ist eben etwas, was wir auch nicht einfach so als ganz normal hinnehmen sollten. Und wenn man sich jetzt die Karriere anguckt, was John Isner hingelegt hat über die letzten 10 Jahre, ist es unter Umständen eine der 15 besten Karrieren, die wir in den 10 Jahren gesehen haben. Er hat wirklich einige größere Finals erreicht, hat viele Halbfinals erreicht auf diesem Level. Er ist mittlerweile konstanter und besser bei Grand Slam Turnieren gewonnen. Das ist eine ziemlich beeindruckende Nummer. Und man konnte nicht erwarten, denke ich, dass er hier das Finale verteidigt oder überhaupt so weit kommt. Aber mit dem Ergebnis ist er jetzt sogar einer der 10 besten Spieler dieses Jahres. Und jetzt muss man natürlich schauen. Er hatte angedeutet, jetzt nach dem Match könnte ein gebrochener Fuß sogar gewesen sein. Da bei diesem Umknicken, wenn das der Fall ist, dann, ja, dann könnte es sein, dass er länger auf der Tour fehlen wird. Wenn nicht, dann wäre ich nicht überrascht, wenn er auf dem Sand auch noch ein, zwei gute Resultate hinlegt.
Du hast es erwähnt, diese Nervenstärke von Jan Isner, die ist ja spätestens seit seinem Match gegen Nicolas Mahut damals in Wimbledon, ist sie ja legendär, wo er damals einfach sich durch, also einfach durchgezogen hat, wo er sich gedacht hat, ach komm, weißt du, dann muss ich mal weiter meinen Aufschlag durchbringen. Das ist halt der Unterschied zwischen ihm und Ivo Karlovic. Ivo Karlovic hat mehr Tiebreaks in seiner Karriere verloren als gewonnen. Aber John Isner gewinnt hier einfach und er macht das mit einer ziemlich erstaunlichen Coolness. Und das finde ich halt beeindruckend, wie er das immer wieder für sich dreht und wie er immer dann auch in den entscheidenden Situationen dann auch von der Grundlinie die Punkte machen kann. Wie gesagt, im Finale war es heute nicht der Fall, aber ansonsten war das eine herausragende Woche für ihn.
Ja, es gibt ja immer diese beiden großen Begriffe im Sport. Das eine ist Clutch, also so ein bisschen Nervenstärke. Das andere ist dieses Choking, also eben das Versagen der Nerven im entscheidenden Moment. Da gibt es recht viele Untersuchungen und Studien und Meinungen und Diskussionen dazu. Und ich glaube, in manchen Sportarten lässt sich recht klar definieren, wie das passiert, in anderen nicht. Das Tennis hat, glaube ich, nicht so viele Statistiken oder ja, einfach nicht so viel Zugang zu Statistiken, dass man das so klar feststellen kann. Darum muss man sich auf solche Sachen verlassen, eben wie die gewonnenen Tiebreaks. Und da muss man dann einfach festhalten, natürlich, Isner bringt sich in diese Situation erst dadurch rein, dass er einfach kein guter Return-Spieler ist. Aber man kann dann eben auch auf der anderen Seite festhalten, dass er verdammt gute Nerven hat und dass er eben konzentriert seine Leistung in den engsten Momenten abrufen kann. Und das, als sei es jetzt irgendwie ein 15-0 im ersten Spiel. Und das gelingt nicht allen Spielern auf der Tour und allen Spielerinnen auf der Tour. Ihm schon. Und das ist ein großer Grund, warum er eben sich so eine Karriere zusammengezimmert hat.
Er hat sich eine fantastische Karriere zusammengezimmert, ist hier ins Finale gekommen, konnte nicht alle 1000 Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen, aber ich denke, auch John Isner wird sehr zufrieden die Heimreise hier antreten und es war, ich glaube, sein 27. Finale, sein 23. auf amerikanischem Boden. Zu Hause ist er halt auch immer noch am besten. Zwei Kanadier haben South of the Border auch hier ein ganz, ganz famoses Turnier hingelegt. Indian Wells hatte Bianca Andreescu gewonnen, aber die jungen Wilden bei den Herren haben in dieser Woche oder in den letzten 10 Tagen für die Schlagzeilen gesorgt. Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. Auger-Aliassime ist hier durch die Quali durchgekommen und hatte in der ersten Quali-Runde sogar noch zu kämpfen und stand kurz vorm Ausscheiden. Aber dann, sein Siegeszug war, ja, ganz, ganz großartig. Gegen Kaspar Rüd, gegen Marton Fucsovics, gegen Hubert Hurkacz, gegen Nikolaus Basilashvili, gegen Borna Coric. Und dann am Ende ist er gescheitert an John Isner, obwohl er geführt hat in beiden Sätzen mit Break, obwohl er zum Satz aufgeschlagen hat und obwohl er eigentlich der bessere Spieler war. Da hat man die 18 Jahre von Felix Auger-Aliassime im Halbfinale gesehen. Vorher hat er die Leute, hat er die Gegner mit teils beeindruckender Solidität aus dem Weg geräumt und wir haben letzte Woche über den Draft gesprochen. Das war eine Aktie, wo du auf die Zukunft gesetzt hast und die wird sich dann höchstwahrscheinlich auszahlen, sollte er gesund bleiben.
Man kann so gespannt sein, was aus seiner Karriere wird. Es gibt eben recht viele, die denken, dass er vom Potenzial derjenige ist, der den großen Dreien nachfolgen könnte. Das heißt eben in keinster Weise, dass das so passieren muss. Das heißt auch in keinster Weise, dass nicht jemand aus der Riege wie Zverev oder Tsitsipas oder Shapovalov oder wer auch immer da noch kommt, ihm nicht vorauseilen wird oder eben bessere Resultate haben wird. Aber was bei Auger-Aliassime eben wirklich so erstaunlich ist, wie komplett er als Spieler ist. Und außerhalb dieses Matches hat er dazu noch eine gewisse Nervenstärke und er ist so athletisch und das erinnert natürlich ein bisschen an Novak Djokovic, der diese Grundlinie abdecken kann, auch wenn das noch bei weitem nicht auf dem Niveau ist. Die Vorhand, da glaube ich, könnte was ganz Großes heranwachsen. Die Rückhand sehr solide, am Aufschlag ist noch was zu tun, der Return ist gut und so schaut man sich eben wirklich einen recht kompletten Spieler an und man merkt eben, hey, da wächst unter Umständen wirklich jemand ran, der einfach keine großen Schwächen hat. Und das ist selten, dass man das im Tennis sieht. Und es muss nicht viel bedeuten, aber es ist schon erstaunlich, welche Altersrekorde er nicht unbedingt pulverisiert, denn wir haben auch einige in den letzten Jahren gesehen. Zverev hat eben für einiges an Furore gesorgt mit seinen frühen Resultaten und eben Spieler wie Tsitsipas oder Shapovalov sind ja durchaus auch sehr erfolgreich für ihr Alter, aber es ist schon erstaunlich, was Auger Aliassime hinlegt, und es gibt wahrscheinlich schon ein gewisses Argument, dass er da durchaus in den Fußstapfen unterwegs ist von Nadal oder von Djokovic, aber jetzt muss er es natürlich erstmal bei den Grand-Slam-Turnieren beweisen. Er wird jetzt sein zweites Grand-Slam-Turnier überhaupt bei den French Open spielen, könnte dort gesetzt sein. Im Moment ist er, glaube ich, 12 im Race. Im Moment ist er auch ungefähr, würde ich sagen, einer der 15 besten Spieler auf der Welt, aber jetzt müssen wir uns mal angucken. Kann er das über eine ganze Saison machen? Kann er das bei Grand-Slam-Turnieren machen? Kann er verletzungsfrei bleiben? All diese Fragen, die sich immer stellen, wenn er das auf diesem Level, auf diesem Niveau durchzieht und Ende des Jahres unter den Top 15 ist, dann kann man wahrscheinlich sagen, hui, da wächst wirklich jemand heran.
Und dann Shapovalov, beziehungsweise da müssen wir noch einmal gerade darauf zu sprechen kommen. Shapovalov und Auger Aliassime haben sich letztes Jahr bei den US Open gegenübergestanden, und da musste Auger Aliassime wegen einer Herzgeschichte dann aufgeben, wo das Herz unregelmäßig geschlagen hat. Das war ein besorgniserregender Moment letztes Jahr. Davon scheint er sich erholt zu haben. Er hat gesagt, er hätte das wohl schon länger gehabt, beziehungsweise seit Geburt. Und solange er das allerdings im Griff hat, glaube ich, können wir uns auf eine ganz, ganz tolle Karriere freuen.
Ja, ganz kurz, dass wir haben ja auch schon häufiger über ihn gesprochen in den letzten Jahren, einfach weil er diese ganz frühen Challenger-Erfolge hatte, wo er irgendwie 15, 16 Jahre alt war. Und da tauchte das Thema dieses Herzens schon auf oder dieses Herzfehlers. Und dann kam das bei US Open raus. Und da muss man sagen, davon hat er sich erstaunlich erholt, auch mental erholt. Das muss ja eine ganz große Herausforderung sein, mit diesem Wissen, Profisportler zu sein, dass man eben einen Herzfehler hat. Und das ist ja auch etwas klar. Er ist damit aufgewachsen, er wird das wissen, aber trotzdem ist es ja nochmal eine besondere Hürde, über die er da springen muss. Davon ab scheint er einen wirklich guten Körper für den Profisport zu haben. Jetzt muss man natürlich warten, wie wächst er die nächsten ein, zwei Jahre da noch komplett rein, aber er scheint keine großen Hindernisse abseits dieses Herzproblems zu haben.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Denis Shapovalov, über den haben wir gerade eben schon angefangen zu sprechen, der hat hier auch das Halbfinale erreicht, hat gegen Roger Federer dann keine Chance gehabt beim 2-6, 4-6. Das eint ihn mit sehr, sehr vielen Mitspielern, mit sehr vielen Spielern, die hatten diese Woche alle keine Chance. Aber vorher hat Denis Shapovalov im Wettstreit mit seinen Peers, mit den Leuten, die in einer Alterskohorte mit ihm sind, hat er die Oberhand behalten in ganz, ganz vielen Duellen. In der ersten Runde hat er Dan Evans besiegt in drei Sätzen, was schon sehr unterhaltsam war. Dann hat er Andrei Rublevs Vorhand entschärft, 6-3, 7-6 gewonnen. Dann hat er Stefanos Tsitsipas in einem, vielleicht dem besten Match in dieser Woche, 7-6 im dritten Satz besiegt. Dann hat er Francis Tiafoe geschlagen, 6-4, 6-2 in den Sätzen 2 und 3, bevor er an Roger Federer gescheitert ist. Ich glaube dann auch für jemanden wie Shapovalov sind Siege gegen Gleichaltrige, glaube ich, auch sehr wichtig, um zu zeigen, okay, ja, alle Welt spricht im Moment über Stefanos Tsitsipas. Letztes Jahr haben sehr viele Leute über Francis Tiafoe gesprochen und er ist vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber er hier hat diesem Turnier sehr seinen Stempel aufgedrückt und hat begeisterndes Tennis gezeigt. Und er ist halt auch einer für die Massen mit seinem spektakulären Tennis.
Und es entstand ja so ein bisschen der Eindruck, als sei er stagniert. Und das ist er sicherlich auf gewisse Art und Weise auch. Und vielleicht ist Shapovalov auch genau der Spieler, den wir jetzt hier sehen. Also jemand, der sehr flashy Tennis spielen kann, der gut in der Defensive ist, aber vielleicht nie sehr gut sein wird, der Probleme mit dem Return hat, der sich aber so auf seinen Aufschlag verlassen kann. Vielleicht ist er das immer und vielleicht wird er deswegen immer Resultate haben, die so ein bisschen hopp oder top sind. Vielleicht entwickelt er sich aber auch in Richtung eines sehr stabilen Spielers und dann sind die Top Ten durchaus in Reichweite für ihn. Und da er aber ebenso diese großen Sprünge nicht gemacht hat, entstand so ein bisschen dieser Eindruck des Stagnierens, obwohl das nicht unbedingt der Fall sein muss, weil wir haben zum Beispiel Alexander Zverev gesehen, er ist immer so in Etappen nach oben gesprungen und es ist durchaus gut möglich, dass hier bei Schapowalow das auch der Fall sein wird. Und da bin ich mir auch sicher, wie du gerade sagtest, da werden ihm die Siege eben gegen die anderen Next-Gen-Spieler sehr gut tun. Gerade das Match gegen Tsitsipas, das war auch wirklich schöne Unterhaltung. Ich meine, beides einhändige Spieler, beides sehr spektakuläre Spieler, Schapowalow noch mehr vielleicht als Tsitsipas, einfach weil er noch mehr Power machen kann, weil er noch mehr Winner schlagen kann, so aus dem Nichts, aber das war wirklich so eine richtig schöne Veranstaltung und das schien beiden ja auch großen Spaß gemacht zu haben. Gegen Tiafo, das war so ein bisschen wirklich wie zwei Freunde, die miteinander spielen und jetzt muss man mal gucken, was passiert bei Schapowalow. Er hat erstmal so ein bisschen dieses Halbfinale aus Madrid verteidigt, was ja recht bald kommt, wo er letztes Jahr bei dem Masters dort das Halbfinale erreicht hatte. Das tut ihm sicherlich gut und er sollte sich in den Top 30 stabilisieren und da muss man eben gucken. Holt er jetzt nochmal Anlauf und springt von dem Plateau nach oben oder ist er jetzt erstmal Top 30 Spieler für die nächsten ein, zwei Jahre? Beides wäre sicherlich kein großes Problem. Wenn er so ein bisschen dieses Peak-Level erreicht, dann hat er garantiert einen Grand Slam in sich. Muss man halt gucken, ob er das wirklich kann über mehrere Matches am Stück.
Denn Schapowalow wird sicherlich gesetzt sein bei den French Open. Felix Auger-Aliassime vielleicht. Wir haben noch Milos Raonic, der auch gesetzt sein wird. Drei Kanadier. Hatten wir das schon mal? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube nicht, dass wir drei Kanadier in den Top 35 schon mal hatten.
Nein, das glaube ich auch nicht. All die Artikel, die jetzt eben auch um den Aufstieg der beiden geschrieben worden waren, immer der erste Seite, erste Seite, erste Seite. Also ich gehe auch davon aus, ohne jetzt ganz tief in die Geschichtsbücher geguckt zu haben, dass wir sowas noch nicht erlebt haben. Und vor allem, wir können uns recht sicher sein, dass wir hier noch einen weiteren Aufstieg sehen werden. Es ist nicht ganz unmöglich, dass wir drei Kanadier in den Top 10 in den nächsten Jahren irgendwann sehen könnten zur gleichen Zeit.
Das wäre eine wirklich heftige Geschichte. Wir müssen über Novak Djokovic sprechen, der im Race-Set schon abgelöst worden war von Roger Federer durch dessen Turniersieg auf Platz 1, aber der nach wie vor Nummer 1 der Weltrangliste ist und das mit relativ solidem Vorsprung mit über 2000 Punkten noch vor Rafael Nadal. Aber dessen Sunshine-Double ist, das können wir mit aller Deutlichkeit sagen, gründlich in die Hose gegangen. In Indian Wells hatte er schon kein gutes Turnier und hier hat er gegen eventuell seinen kommenden Angstgegner Roberto Bautista Agut verloren in drei Sätzen. Ich habe anderthalb Sätze von diesem Match gesehen. Bautista Agut hatte Djokovic schon in Doha am ersten Jahresturnier besiegt. Das war am 1. oder 2. Januar. Und damals haben wir gesagt, ja, wir müssen uns um Djokovic keine Sorgen machen. Er hat dann ja auch die Australian Open gewonnen. Aber Bautista Agut hat das Kunststück geschafft, jetzt ihn zweimal hintereinander zu besiegen. 1-6, 7-5, 6-3. Und ich habe es gerade gesagt, ich habe anderthalb Sätze von diesem Match gesehen. Und es sprach überhaupt nichts dafür, dass Djokovic dieses Spiel verlieren würde. Und irgendwann hat sich Bautista Agut in dieses Match reingebissen und hat es dann am Ende gewonnen. Für Djokovic können wir wirklich sagen, das war enttäuschende 4 Wochen in den USA.
Auch wenn die Umstände ein bisschen anders waren, es erinnerte durchaus damals an Roger Federer 2007, wo er in Indian Wells und Miami gegen Guillermo Cañas verloren hat. Und beides Mal Matches nicht unbedingt hergegeben hat, die hätte gewinnen müssen, aber in eine Art von Gegner gelaufen ist, wo er ja sich wirklich so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen hat. Und gerade hier im Match gegen Bautista Agut konnte man das eben auch bei Djokovic sehen. Er war ein bisschen passiv, zwischendrin hat er wirklich überzogen, irgendwie hat er so gar nicht seinen Weg gefunden in dieses Match rein und hat sich von dieser Solidität von Bautista Agut total aus dem Rhythmus bringen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das was Größeres? Bedeutet das jetzt einfach, Djokovic fokussiert sich, wenn auch nur subtil oder so ein bisschen indirekt auf die Grand-Slam-Turniere und ist jetzt einfach so jemand, der versuchen wird, so viele Grand-Slam-Turniere wie möglich zu gewinnen? Oder ist es so ein größeres Zeichen? Denn der Herbst war sehr gut von Djokovic, aber es waren ja auch da schon ein paar Niederlagen dabei, wo man dachte, ah, okay, das kam jetzt ein bisschen überraschend in Paris gegen Khachanov, gegen Zverev in London, wo er ihn ja in der Vorrunde doch recht klar besiegt hatte. Denn jetzt eben hier im Sunshine Double, das war alles nicht unbedingt abzusehen. Und das kann was Größeres bedeuten, kann aber eben auch einfach bedeuten, dass Djokovic nur seine Höchstform gedenkt, in vollkommener Güte abheben oder ja abrufen zu können oder abrufen zu wollen. Bei den Grand-Slam-Turnieren, bin sehr gespannt. Ich gehe davon aus, hätte dieses Match irgendwie bei den French Open stattgefunden, dann hätte er das noch gedreht. Aber er wird jetzt sicherlich nicht mit so viel Selbstvertrauen in die Sandplatzsaison gehen, wie er es in der Vergangenheit schon getan hat.
Ich bin auch sehr gespannt, wie Novak Djokovic diese beiden frühen Niederlagen wegsteckt. Ich halte ihn nach wie vor neben Rafael Nadal natürlich für den Top-Favoriten bei den French Open und wir werden es dann sehen beim Turnier in Monte Carlo, wie es um seine Form bestellt ist. Aber zwei so frühe Niederlagen sind halt einfach komplett untypisch für Djokovic.
Es ist sicherlich nicht der Djokovic, den wir eben als diesen Dominator gesehen haben zwischendrin, einmal vor 8 Jahren und dann nochmal vor 4-3 und teils vor 2 Jahren. Aber eben, es ist so schwer zu sagen, was bedeutet das oder was ist hier so ein bisschen das große Bild? Sind das wirklich einfach zwei daneben gegangene Niederlagen? Hatte die ihn in den Worlds ja auch so ein bisschen eingebettet, indem er gesagt hat, hey, ich war so sehr beschäftigt mit der Geschichte um die Gründung oder mögliche Gründung dieser Spielergewerkschaft und hier hat er jetzt nicht unbedingt eine Begründung in dem Sinne gegeben, aber es kann immer bedeuten, dass es so ist, kann aber auch einfach sein, dass Djokovic nicht mehr das durchgehend hohe Level hat, was er damals hatte und das war ja einfach ein überragendes Level, es war vielleicht das beste Level, was wir je bei einem Herrenspieler gesehen haben.
Novak Djokovic ist also früh ausgeschieden, Roger Federer hat das Turnier gewonnen, Rafael Nadal ist erst gar nicht angetreten zu diesem Turnier. Hast du noch sonst irgendwas zum Einzel? Sonst würde ich gerne noch ein Wort zum Herren Doppel verlieren.
Ja, wir können natürlich schon noch ganz kurz ansprechen, weil wir ihn auch letzte Woche erwähnt hatten. Nick Kyrgios, der ein sehr amüsantes Match gegen Borna Coric gespielt hat, dann aber eben gegen diesen ausgeschieden ist. Er hatte so ein bisschen Schlag des Jahreskandidaten dabei, wo er so No-Look Vorhand am Netz gespielt hat, die er vorbeidrücken wollte an Coric. Und dann hat Coric das noch gesehen und er lief dann hinten in Richtung Grundlinie und hat dann so einen sehr schönen Tweener gespielt. Das war spektakulär, aber er hat das Match am Ende verloren. Man konnte so ein bisschen davon ausgehen, hey, vielleicht geht es für ihn hier richtig weit, vielleicht hat er hier sogar eine Chance auf den größten Turniersieg und dann können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass Kevin Anderson eben wirklich zurück ist, das war noch in keinster Weise überragend und er ist von Federer ziemlich abgeputzt worden, aber er ist zurück, er hat mal wieder ein paar Punkte geholt, ich wäre nicht überrascht, wenn am Ende des Jahres wieder in den Top 10 stände.
Ach so, Nick Kyrgios hat es noch geschafft, einen Zuschauer des Feldes verwiesen zu bekommen, der ihn bepöbelt hat und der dann von der Polizei abgeführt worden ist. Das ist auch ein kleiner Erfolg, den Nick Kyrgios letzte Woche erreicht hat. Wir müssen aber noch gerade aufs Herren-Doppel zu sprechen kommen. Wir sprechen auch gleich noch über das Damen-Doppel. Beim Herren-Doppel haben die Bryan-Brüder mit 40 ihr 118. Turnier gewonnen, haben in einem unterhaltsamen Finale gegen Wesley Kohlhoff und Stefanos Tsitsipas mit 7-5 und 7-6 gewonnen. Mike Bryan ist der 6-Millionen-Dollar-Mann. Die Älteren werden sich an die Serie erinnern. Er hat eine künstliche Hüfte inzwischen und ist aber wieder fit und hat mit Bruder Bob dann dieses Turnier gewonnen. Und ja, 118. Turniersieg, da kann man nicht so richtig viel meckern. Er hat ein wunderbares Halbfinale gegen Kubot Mello.
Ja, das laut Tennis Abstract so ein bisschen das fast perfekte Match war. Tennis Abstract hat geschaut, wie viele Punkte gab es in dem Match und meinte, das war ungefähr so das Maximum an Punkten, was überhaupt in einem Match möglich ist, in dem es zwei Gewinnsätze dann plus nachher den Super Tiebreak gibt. Das sind sie so ein bisschen durch die Database gegangen, haben gesehen, hey, das ist also, weil eben erster Satz Tiebreak, zweiter Satz Tiebreak, dritter war auch nochmal super enge Match Tiebreak und das lässt ja durchaus darauf schließen, dass das eine hervorragende enge Geschichte war und insgesamt ist es einfach wieder erstaunlich, während Jack Sock im Moment an einer Verletzung laboriert und vielleicht eben sich ein bisschen schwer tun wird, dieses Level sofort wieder zu erreichen, sind die Bryans immer wieder oben an der Spitze und es ist, ja, es ist absolut erstaunlich und wir haben im Doppel gesehen, dass man solche Karrieren durchaus bis in die Mid-40er treiben kann. Das wäre natürlich was, wenn wir die noch 3-4 Jahre sehen würden, die Bryan-Brüder.
Das wäre es tatsächlich. Wir werden es sehen und wir werden es natürlich in den nächsten Monaten und Jahren noch beobachten mit den Bryan-Brüdern. Das waren die Herren. Wir hören uns gleich wieder mit den Damen, denn die haben ein absolutes Überraschungsfinale gehabt und eine Turniersiegerin, die nicht so wie Roger Federer ihren 101. Titel gefeiert hat, sondern ihren 4. und das ihren größten. Das war nämlich Ashley Barty. Über die sprechen wir gleich ganz ausführlich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Ashley Barty hat ihren größten Turniersieg und Karrieresieg gefeiert. Sie hat nämlich das Turnier in Miami gewonnen, die Miami Open im Finale gegen Karolina Pliskova. Und das war in zwei Sätzen relativ deutlich mit 7-6 und 6-3. Ashley Barty, die in den letzten Jahren ja zurückgekommen war, nachdem sie zwischendurch sogar Profi-Cricket-Spielerin geworden war. Sie hatte den Schläger komplett an den Nagel gehängt, hat dann irgendwann den Spaß wieder am Tennis gefunden, hatte schon bei den Australian Open ja die Schlagzeilen auf sich vereint, weil sie die einzige Australierin noch war, und hat das mit einer bemerkenswerten Ruhe immer gemacht und hat hier das Turnier quasi dominiert, von der ersten bis zur letzten Sekunde, hat super Gegnerinnen geschlagen, hat Dajana Jastremska sehr klar besiegt, hat Sam Stoja sehr klar besiegt, Kiki Bertens in drei Sätzen in einem fantastischen Match Petra Kvitova besiegt, im Halbfinale gegen Annette Kontaveit in zwei Sätzen gewonnen und dann im Finale gegen Karolina Pliskova, die platt wirkte nach ihrem Halbfinalduell gegen Simona Halep. Aber die Ashleigh Barty muss sich dort nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen, sondern sie hat das Turnier als beste Spielerin dieses Turniers verlassen und als Turniersiegerin. Was für eine Geschichte von Ashleigh Barty, die so zurückhaltend wirkt, die so wirkt, als würde ihr das alles gar nicht so richtig viel anhaben wollen, die einfach nur eine gute Zeit haben möchte und die jetzt zum ersten Mal unter den Top Ten steht und ja, australisches Tennis halt so fantastisch vertritt.
Vertritt, aber in der wahrsten Form. Ich meine, sie entspricht so ein bisschen diesem alten australischen Tennisideal. So ein bisschen Kopf runter, hart arbeiten, ab und an mal einen trockenen Satz sagen. das kriegt sie alles sehr gut hin. Sie ist eine, die sich immer weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, als sie damals so vor ihrer Pause als ganz junge Spielerin auf die Tour kam, sehr viele Wildcards bekommen hat. Da war sie noch so ein bisschen eine, naja, fast eine Monica Niculescu Plus. Da war sehr wenig Power drin. Sie hat viel versucht, eben über Spielereien auf dem Court zu machen und war zu der Zeit eine sehr gute Doppelspielerin, weil sie dort eben auch mit Casey Dellac war, eine ideale Partnerin gefunden hat. Aber als sie dann vom Cricket zurückkam, hat sie auf einmal mehr Power in der Vorhand gehabt. Der Aufschlag ist besser gewesen und es hat sich weiterentwickelt. Und dazu hat sie eben mit dem Rückhand-Slice ein Schlag, der unter Umständen der beste im Damentennis ist seit Steffi Graf. So viel bessere Slice-Rückhände fallen mir zumindest nicht mehr ein seit der Zeit. Und das hat sich dann gerade im Finale gezeigt. Da würde ich sagen, der zweite Satz, den sie da gegen Pliskova gespielt hat, ist vielleicht einer der besten ihrer Karriere. Ich habe natürlich nicht jeden gesehen, aber das war schon nah an der Barty-Perfektion. Und das war extrem beeindruckend. Natürlich, sie gewinnt die Matches über die Vorhand, sie gewinnt sie über den Aufschlag, aber die Rückhand hat sie einfach so fantastisch verteidigt, hat sich nicht tief wegdrängen lassen, sondern hat dort, ja, weiß ich, einen Schritt, anderthalb Schritte hinter der Grundlinie gestanden, hat so gut mit dem Slice eben nicht nur verteidigt, sondern auch angegriffen. Und das war eine sehr perfekte Vorstellung. Bei ihr ist immer spannend, wie hoch oder wie weit kann es gehen. Sie ist eine, die Potenzial hat für ein Grand-Slam-Turnier, aber die auch natürlich durch ihre Art einfach immer so ein bisschen untergeht in dieser, ja, in dieser Gruppe von 20, 25 Spielerinnen, die im Grand-Slam-Turnier potenziell gewinnen können.
Es ist ja die Art und Weise, wie sie Tennis spielt, die heraussticht. Wir haben natürlich sehr viele Powerspielerinnen in den letzten Jahren hervorkommen sehen. Arina Sabalenka, ich sehe sie gerade live im Damen-Doppelfinale, ist eine dieser Spielerinnen. Aber Ashleigh Barty verfolgt ja eine andere Art und Weise. Du hast gerade ihren Rückhand-Slice erwähnt. Sie hat zwar eine tolle Vorhand, aber ansonsten kommt sie über die Variabilität. Und das ist halt etwas, das, was mich dann immer wieder einschalten lässt bei ihren Spielen, dass sie diese Matches mit einer unglaublichen Variabilität gewinnt. Und dieses Spiel gegen Petra Kvitova, gegen eine Petra Kvitova, die gut drauf war, die eigentlich auch die perfekten Bedingungen für sich dort vorgefunden hat in Miami, die sie dann mit ihrer Variabilität aus dem Spiel genommen hat, das fand ich ganz, ganz herausragend von Ashleigh Barty. Und das macht, es ist so ein bisschen die Antipode zu den anderen Spielerinnen, die dann halt eher über die Power kommen, ist Ashleigh Barty. Und du sagst es, der Rückhand-Slice erinnert tatsächlich sehr an den von Steffi Graf damals.
Ja, sie ist im Moment fast auf ihrer kleinen Insel unterwegs, denn ja, es gibt sie, die Powerspielerin, es gibt natürlich die Konterspielerinnen, die Halebs und Wozniackis und Kerbers, die natürlich nicht nur reine Konterspielerinnen sind, aber die primär über diesen Geist kommen. Dann gibt es einige, die durchaus, ja, ein recht breites Spektrum besitzen. Es sieht so aus, als wenn Bianca Andreescu eine von diesen Spielerinnen sein könnte, aber so eine ja, Oldschool-Art von Tennis, die wir von Barty sehen, das ist wirklich recht selten. Und selbst eine Spielerin wie Roberta Vinci, die auch einen tollen Slice hatte, hat eine ganz andere Art von Tennis gespielt, kam eben wirklich eher so ein bisschen auch über diese Tricksereien, denn über dieses straighte Tennis, was Barty im Angebot hat und was bei Barty vielleicht doch besser werden kann, ist der Aufschlag. Und der ist schon sehr gut, der ist schon einer der 10 Besten. Aber sagen wir, wenn sie aufschließt, noch einmal die drittbeste Aufschlägerin auf der Tour wird und dann eben bei den Returns vielleicht noch einen klitzekleinen Sprung machen kann, dann ist sie eine, die wahrscheinlich wirklich nochmal einen Schritt nach vorne machen kann und die auf einmal bei einem Wimbledon-Turnier unter Umständen um den Sieg mitspielen kann. Bei den Australian Open hatte sie dieses Jahr einen sehr tollen Sieg gegen Maria Sharapova, ist ein bisschen untergegangen gegen Petra Kvitova, da war sie einfach recht chancenlos und dann hier hinzukommen und Kvitova zu besiegen, natürlich nicht unter denselben Bedingungen wie in Australien alleine schon, daher, dass das Spiel sehr spät stattfand, wenig Zuschauer, Zuschauerinnen, da waren, aber das ist einfach beeindruckend, so einen Sprung nochmal innerhalb von 2 Monaten zu machen. Und selbst wenn Barty kein großes Turnier mehr nach dem hier gewinnt, Miami, das ist was, was man gerne aus der Karriere mitnimmt, da bin ich mir sicher.
Und sie spielt kaum noch Doppel. Sie hat, du hast es eben gesagt, sie hatte mit Casey Dall'Acqua schon sehr, sehr viele Turniere gewonnen, war sehr erfolgreich. Dann, wie gesagt, war sie zurückgetreten, kam wieder und dann machte sie sich als Einzelspielerin den Namen. Jetzt hat sie sich aufs Einzel vorbereitet und sie ist jetzt im Einzel durchgekommen und sie ist nach wie vor eine sehr gute Doppelspielerin und ist auch noch weit vorne in der Weltrangliste, aber sie hat sich so ein bisschen jetzt aufs Einzel beschränkt.
Oh, und genau vor einem Jahr hat sie hier das Doppelturnier gewonnen mit Coco Wendeway. Ja. Fiel mir heute auch nochmal auf, als ich kurz über die Liste drüber schaute, der Siegerin aus den letzten Jahren. Und jetzt ist sie nicht dabei. Und sie hat eben wirklich das Potenzial, in den Top Ten zu bleiben. Ja, das Damen-Tennis ist super eng. Es gibt einfach so viele Spielerinnen, die große Titel gewinnen können oder bei großen Turnieren weit kommen können und dementsprechend viele Punkte mitnehmen können. Aber Barty legt ja eine erstaunliche Konstanz an den Tag. Und eben nicht nur bei Turnieren, wo es schnell zugeht, nicht nur bei den asiatischen Turnieren oder bei den Australian Open, sondern eben auch dort, wo die Bedingungen vielleicht ihrem Spiel nicht unbedingt idealerweise entgegenkommen sollten. Und als ich sie gesehen habe und als ich Pliskova gesehen habe, da dachte ich, warum sollten die beiden auf dem Sand chancenlos sein? Pliskova natürlich schon mal ein Halbfinale bei den French Open gespielt, aber wird nicht mit Sand assoziiert. Mit Barty bringen wir das auch nicht in Verbindung, aber wenn man sich anschaut, was die beiden drauf haben, die Power, die die beiden haben, warum soll da nicht was gehen bei einem Turnier, zum Beispiel in Rom oder auch bei den French Open?
Ashley Barty hatte letztes Jahr eine eher unterwältigende Sandplatzsaison. Ich bin sehr gespannt auf ihre Ergebnisse. Letztes Jahr hatte sie in Charleston die dritte Runde erreicht. Da spielt sie dieses Jahr nicht. Da sprechen wir nachher noch drüber über Charleston. Dann hatte sie in Madrid die zweite Runde erreicht. In Rom ist sie in der ersten Runde an Maria Sharapova damals gescheitert. Straßburg hatte sie das Halbfinale erreicht. Und in Roland Garros die zweite Runde war dort gegen Serena Williams in einem ganz knappen Match. Ich erinnere mich ganz gut an das Match, war sie ausgeschieden. Wir werden sehen, wie sie Ashley Barty dieses Jahr auf Sand zurechtkommen wird. Aber Karolina Pliskova, du hast sie schon erwähnt, sie ist wieder auf Platz 4 der Weltrangliste zurückgekehrt. Und sie hat hier Simona Halep im Halbfinale besiegt. Simona Halep, die nur noch einen Sieg war, entfernt davon war, die Nummer 1 der Weltrangliste wieder zu übernehmen. Sie hatte vorher gegen Markéta Vondrousova gewonnen, gegen Julia Putintseva und gegen Alize Cornet und Petra Martic. Das ist jetzt nicht so die Konkurrenz, wo man sagen muss, da hat sie die ganz großen Damen hat sie aus dem Weg geräumt, aber sie hat unangenehme Gegnerinnen aus dem Weg geräumt und sie hat diese Gegnerinnen ja mit einer relativen Sicherheit dann auch besiegt und hat sich dann hier durchgesetzt bis ins Finale und da war sie bemerkenswert platt, fand ich. Oder hast du einen anderen Eindruck gehabt vom Finale?
Nee, es passte natürlich zu den Umständen. Die ganze Atmosphäre wirkte ein bisschen platt. Einfach als sei nie so richtig Stimmung reingekommen. Pliskova würde ich zustimmen. Irgendwas passte nicht, ob es körperlich war, ob es die Nerven waren, ob es das Spiel von Barty war. Irgendwie passt es nicht so recht zusammen und passt eben auch nicht zu dem, was wir in der Woche vorher von ihr gesehen haben, was durchaus sehr hochklassiges Tennis war, gerade im Halbfinale gegen Halep. Und das ist ein Sieg, der ihr sicherlich sehr gut tun wird. Halep, keine, die ihr unbedingt liegt. Halep auch eine, die in der Vergangenheit schon im Weg gestanden hat bei den großen Turnieren und das eben mitzunehmen. Vielleicht hat er so ein bisschen die Luft rausgenommen. Ich weiß es nicht, aber es war erstaunlich. Und sie hat in der Vergangenheit nicht unbedingt schlechte Finals gespielt, von daher war das nicht abzusehen, aber was wir bei ihr festhalten können, und da gibt es ja bei Wikipedia immer dieses sehr schöne Feature, wo man sehen kann, was die Spieler und Spielerinnen in den letzten Jahren so bei den großen Turnieren geschafft haben, also bei den Grand Slam Turnieren und bei diesen 9 anderen wichtigen oder 10 anderen wichtigen Turnieren, ist ja immer alles schön farblich markiert, wo gewonnen wurde, Finals, Viertelfinals, Halbfinals erreicht wurden, und da sieht man einfach, sie ist eine unglaublich konstante Spielerin. Sie hat bei fast allen großen Turnieren schon mindestens das Viertelfinale, bei vielen auch das Halbfinale erreicht. Und sie ist eine, die sich immer wieder in die Situation bringt, solche Turniere gewinnen zu können. Sie hat den großen Sprung noch nicht geschafft in den letzten Jahren, aber sie sollte es irgendwann schaffen, wenn sie so weitermacht, gerade da sie sich auch spielerisch weiterentwickelt.
Pliskova werden wir im gesamten Jahr wahrscheinlich dann auch immer noch in der Verlosung haben, um die mögliche Nummer 1 der Weltrangliste. Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr dann tatsächlich nochmal für sie mit der Nummer 1. Annette Kontaveit, die wird wahrscheinlich nicht auf Platz 1 der Weltrangliste kehren, aber sie ist jetzt mit Platz 14 auf einer neuen Höchstplatzierung in der Weltrangliste. Und sie hat hier ganz heimlich, still und leise das Halbfinale erreicht, weil über sie hatte kaum jemand gesprochen. Sie hatte Bianca Andreescu im Achtelfinale aus dem Turnier genommen, nachdem Andreescu nach 1-6 und 0-2 aufgeben musste. Dann hat sie im Viertelfinale ein 2-5 im dritten Satz gegen Su Weixie aufgeholt und hatte vorher schon gegen Ayla Tomljanovic im Schluss-Tiebreak mit 7-4 gewonnen. Wie gesagt, heimlich still und leise hat sich Annette Kontaveit durch dieses Turnier gespielt. Im Halbfinale gegen Ashleigh Barty war Schluss, aber Top 15 jetzt. Top 15 Debüt für die Estin.
Und sie hatte ja immer so 2-3 gute Monate pro Saison. Häufig kommen die in der Sandplatzsaison. Sie hat auch gute Resultate auf dem Rasen der Vergangenheit gehabt. Bei ihr mangelt es dran, dass sie diese Form über 9 oder 10 Monate halten kann und eben wirklich einen Top-10-Finish vorweisen kann. Aber das Tennis, was sie abrufen kann, das ist sicherlich schon Top-10 würdig. Sie ist einfach groß und athletisch und sie schlägt einen sehr beeindruckenden Ball. Und das Match gegen Andreescu, das war schon durchaus eine Ansage. Andreescu, man sah es, war verletzt, aber unter Umständen ist sie eine, die zum Beispiel Andreescu auch in Zukunft wird gefährden können, einfach weil sie den Ball so schnell machen kann, weil sie jemand wie Andreescu gar keine Zeit lässt. Und das ist dann eben eine Kontaveit in Topform, die wir zum Beispiel auch letztes Jahr bei ihren Siegen gegen Petra Kvitova gesehen haben, auf durchaus großen Bühnen. Aber sie kann es eben nicht über die ganze Saison abrufen. Vielleicht ist das eben schon die Annette Kontaveit, die wir immer sehen werden, die so 2-3 große Turniere pro Jahr hat. Und unter Umständen fällt auch mal ein ganz großer Sieg für sie ab. Aber man kann feststellen, das war durchaus überzeugend, was sie hier geleistet hat. Gerade der Sieg gegen Higier im Viertelfinale, da eben nervlich zurückzukommen, das ist beeindruckend. Im Halbfinale war sie dann allerdings, das muss man sagen, recht chancenlos gegen Barty. Da ist sie so ein bisschen in diese Barty-Rückhand reingelaufen, konnte nicht viel damit anfangen mit dem Slice und hatte da dann auch einfach nicht die taktischen Mittel, um da so richtig was dagegen zu setzen.
Aber Annette Kontaveit jetzt mit dem Top 15 Debüt für die Estin. Top 15 Debüt ist schon lange her für Simona Halep. Die wollte hier dann auf die Top 1, auf die Spitze der Weltrangliste zurückkehren, hat dann aber gegen Karolina Pliskova mit 5-7 und 1-6 verloren. Vorher hat sie ein relativ überzeugendes Turnier gespielt. Sie hatte ihre Probleme gegen Polona Herzog, wo sie den ersten Satz verloren hatte, aber dann hatte sie gecruised, vor allen Dingen gegen Venus Williams. Der Sieg mit 6-3 war in Ordnung. Es waren ja schon Diskussionen aufgekommen, wie macht sie das dieses Jahr ohne Coach, kommt da was, beziehungsweise bricht sie ein mit ihrer Leistung. Ich glaube, wir können nach dem ersten Quartal vermelden, das ist schon ganz okay, so wie Simona Halep hier spielt.
Oh, es passt auf jeden Fall. Sie hat ja auch einen jetzt lokalen Coach aus Rumänien angeheuert, ohne große Fanfaren, kein großer Name. Das scheint auch fast so ein bisschen eine Verwaltungsmaßnahme zu sein. Und es wäre nicht überraschend, wenn sie vielleicht nach der Sandplatzsaison oder nach Wimbledon doch nochmal einen größeren Namen anheuern würde. Aber ich denke, sie kann insgesamt sehr zufrieden sein. Sie war ja auch mit einer Verletzung, mit diesen Rückenproblemen quasi in die Saison gekommen, weil sie eine Offseason hatte, wo sie nicht richtig trainieren konnte, weil ihr eben diese Bandscheibenprobleme im Weg standen. Und dann hat sie ganz okay Australian Open gespielt und seitdem ganz okay gespielt. Sie ist in den Top 10 im Race. Sie wird nach der Sandplatzsaison wahrscheinlich irgendwie Top 3 sein, weil man von ihr wieder erwarten kann, dass sie um die ganz großen Titel mitspielen wird, primär um Madrid und Paris. Da würde ich sie auch immer noch als Favoritin sehen. Und generell, glaube ich, müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Sie ist im Moment nicht die Halep, die diesen Schritt aus der Defensive rausmacht oder aus dem Konterspiel rausmacht und wirklich Spiele dominiert, wie wir es zwischendrin zum Beispiel in 2018 gesehen haben. Aber ihr Grundniveau ist so hoch, dass sie die Top Ten im Moment recht locker halten kann. Und dann eben auf dem Sand müssen sie erstmal Spielerinnen finden, die sie schlagen. Und da würde ich sie zurzeit wirklich als Favoritin sehen.
Ich bin nämlich auch überzeugt, dass wir Simona Halep tief in den Turnieren sehen werden auf dem Sand. Sie muss erstmal besiegt werden und das, glaube ich, das können wir mal als Statement so stehen lassen. Auf jeden Fall Simona Halep hier im Halbfinale gewesen, gegen Karolina Pliskova verloren. Wir haben sie eben schon bei Annette Kontaveit zwischendurch erwähnt. Su Weishe hat hier das Viertelfinale erreicht und sie hätte, das müssen wir vielleicht so sagen, das Halbfinale erreichen müssen. Sie führte 5-2 gegen Kontaveit im dritten Satz und hätte mal ein Spiel davon entfernt, ins Halbfinale einzuziehen. Vorher ein Dreiviertelsätze lang wie die sichere Verliererin im Spiel gegen Naomi Osaka ausgesehen, hat das Match aber noch gedreht. Dann hatte sie gegen Caroline Wozniacki auch in 3 Sätzen gewonnen. Und in Kontaveit war die Reise zu Ende. Aber Su Weishe, ja, es geht einem so ein bisschen die Superlative aus. Mit 33 Jahren ist sie in der Form ihres Lebens und schlägt Gegnerinnen, die sie eigentlich bis vor 2 Jahren nicht geschlagen hätte.
Eben, diese bekannte Bilanz, wie schwach sie, glaube ich, das kann man sagen, gegen Top-10-Spielerinnen über einen großen Teil ihrer Karriere aussah, zumindest im Einzel. Und nun ist sie so ein bisschen eine Angstgegnerin geworden für viele Top-10-Spielerinnen. Das Ding ist natürlich, und da sprichst du das richtigerweise an, das ist ein Match, was sie hätte gewinnen müssen unter Umständen. So viele Chancen wird sie wohl nicht bekommen in ihrer Karriere, zum Beispiel bei so einem Turnier ins Finale einzuziehen. Und das, denke ich, wäre durchaus möglich gewesen gegen eine Ash Barty im Halbfinale. Da hätte sie sicherlich mehr oder eine größere Hürde dargestellt, zum Beispiel als eine Annette Kontaveit. Und das ist natürlich so ein bisschen, wenn man so spät in der Karriere nach oben kommt und wenn man sich Chancen erarbeitet oder in dem Fall sie sich Chancen erarbeitet durch diese Siege gegen große Spielerinnen, dann wäre es natürlich schön, auch mal so ein bisschen einen ganz großen Lohn mitzunehmen, abseits dieser einzelnen Siege. Und ich denke, hier war das Tor recht breit, durch das sie hätte gehen können. Und sie wird in diesem Jahr bestimmt noch Chancen bekommen, wenn sie diese Form halten kann. Vielleicht geht es jetzt mal in Wimbledon sehr weit, aber das fällt dann vielleicht schon so ein bisschen unter ein kleines Ärgernis, auch wenn das nachher nicht so aussah, als wenn sie das total mitnehmen wird. Und vielleicht kann sie das auch wirklich als Teil eines Prozesses einordnen und sagen, hey, so spät in der Karriere nochmal solche Resultate, da bedanke ich mich doch nur für. Aber vielleicht gibt es auch 10%, die sich so ein bisschen ärgern, dass sie die Chance nicht wahrnehmen konnte.
Aber niemand zeigt mehr ihren Spaß auf dem Platz als Su Weishe.
Ja, den kann sie auch haben, denke ich. Ja. Denn das muss sie auch Spaß machen, all diese jüngeren, häufig viel größer gewachseneren, stärkeren Frauen zu besiegen und auch so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben. Und im Moment ist es ja so, dass es kaum Spielerinnen gibt, die Lust haben, gegen Hsieh zu spielen. Jetzt muss man gucken, was auf dem Sand passiert. Das ist ja nun nicht so ganz ihr Belag, auch wenn sie damals einen ihrer ersten großen Siege hatte gegen Joanna Konta bei den French Open. Allerdings, da könnte es sein, dass so ein bisschen ins Stottern gerät. Allerdings, danach kommt ja nochmal der Rasen. Also schauen wir mal, was noch möglich ist in dieser Saison.
Ein Wort noch zu Petra Kvitova. Die hat hier das Viertelfinale erreicht, hatte dort dann gegen Ashleigh Barty verloren. Aber in dieser Woche wurde dann auch bekannt gegeben, dass der Attentäter, der sie an der Hand verletzt hatte Ende 2016, dass ihn der Schuldspruch getroffen hat, beziehungsweise dass der Schuldspruch gesprochen worden ist. 8 Jahre Haft für den Attentäter auf Petra Kvitova. Und man kann nur hoffen, dass sie dieses Kapitel jetzt endgültig abschließen kann.
Ich bin mir sicher, dass das andere oder nächste große Kapitel wird sicherlich die Eroberung des Nummer-1-Throns sein. Sie hatte mehrfach Chancen in diesem Jahr. Sie hatte auch in der Vergangenheit schon Chancen, den Sprung dahin zu schaffen. Es kann sein, dass sie so ein bisschen Pech haben wird, dass sie so ein bisschen à la Halep, bevor Halep dann den endgültigen Sprung gemacht hat, immer ganz knapp dran scheitern wird. Man wünscht es ihr nicht. Sie wird schauen müssen, dass sie wirklich viele Punkte auf dem Sand holt und dann vielleicht in Wimbledon zuschlägt und sich dort dann eben die Nummer 1 endlich holt. Aber das war schon ein klein bisschen vertane Chance hier. Ich denke, da hätte sie einfach sehr gerne die Möglichkeit erhalten, hier endlich die Nummer 1 der Welt zu werden.
Aber wie gesagt, alles andere ist komplett Zugabe, nachdem sie überhaupt wieder Tennis spielen kann. Und sie hat hier das Viertelfinale erreicht. Und wie gesagt, der Schuldspruch ist gesprochen worden gegen ihren Attentäter, der 2016 auf sie diesen Angriff verübt hatte. Wir können noch über das Doppel sprechen, über das Damendoppel. weil das gab jetzt dann doch das Sunshine-Double noch für ein Doppelpaar, nämlich Elise Mertens und Arina Sabalenka, die sich vor Indian Wells zusammengetan hatten und auf einmal ja aufgehört haben zu verlieren, haben im Finale, in einem hochunterhaltsamen Finale gegen Sam Stosur und Zhang Zhuai, die Australian Open-Siegerinnen in zwei Sätzen, gewonnen. Wir haben jetzt eben nochmal nachgeguckt. Mertens und Sabalenka haben durch diese beiden Turniersiege insgesamt $950.000 Preisgeld gewonnen. Wenn das kein netter Nebenerwerb für die beiden ist.
Ja, wir haben gerade sehr fein durchgezählt und es verglichen zum Beispiel mit Turnieren wie Charleston, was diese Woche kommt. Die Siegerin in Charleston, die kommt ja nicht mal oder kommt knapp auf ein Achtel dieser Summe, die beiden hier als Team gewonnen haben, und ungefähr ein Viertel, was die beiden Spielerinnen hier jeweils einzeln gewinnen werden. Und da zeigt sich, das Doppel hilft nicht nur dabei, A, das Selbstvertrauen aufzubauen und B, das Spiel zu verbessern, sondern kann auch eine sehr nette Einnahmemöglichkeit sein. Und jetzt kann man natürlich gespannt sein, werden die beiden versuchen, bei einem der Grand-Slam-Turniere anzutreten, werden die beiden vielleicht auch versuchen, sich für Shenzhen, also das Jahresendturnier, zu qualifizieren. Das ist ja immer eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wenn zwei Einzelspielerinnen so ein bisschen den Angriff da versuchen, oder werden sie beiden sich jetzt hinsetzen und sagen, hey, okay, war jetzt eine nette Geschichte, aber wir versuchen uns dann doch lieber aufs Einzel zu konzentrieren.
Ja, wobei beide ja doch auch eine sehr, sehr erfolgreiche Einzelkarriere schon verfolgt haben. Also Arina Sabalenka und Elise Mertens haben das Doppelturnier gewonnen und haben das Sunshine Double gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann müssen wir über eine einzige Nachricht nur sprechen. Wir haben ja immer den News-Teil, aber es gab Slow News Week in der letzten Woche. Es hat sich alles so ein bisschen hingezogen, wie wir anfangs auch schon bemerkt haben. Wir werfen dann einfach mal einen Blick auf die kommende Turnierwoche voraus, weil die Herren spielen gar nicht in dieser Woche. Das wäre eigentlich eine Davis-Cup-Woche gewesen. Und die Damen spielen bei zwei Turnieren. Auf diese Turniere schauen wir gleich mal voraus. Das hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ich habe es eben schon angesprochen, Slow News Week in der letzten Woche. Über Petra Kvitova hatten wir eben schon gesprochen und deren Attentäter, der den Schuldspruch bekommen hat. Wir haben eine Nachricht, die sich schon ja so ein bisschen heraufbeschworen hatte. Perth ist der letzte und dritte Standort des ATP Cups, der ab nächstem Jahr neu ausgetragen wird in den ersten zwei Kalenderwochen des Jahres 2020. Perth, Brisbane und Sydney werden die Orte sein, an denen gespielt wird. Perth und Brisbane werden dabei die Vorrunden haben und Sydney dann die Hauptrunde bzw. das Finale. Der Hopman Cup heißt das, oder das ist die Nachricht, dass der Hopman Cup dadurch dann abgeschafft wird, weil es ist in der Woche, in der sonst der Hopman Cup stattgefunden hätte. Und viele Menschen, mich inbegriffen, viele Tennisfans, haben diesen Hopman Cup sehr genossen. Die ITF hat gesagt, sie sucht schon nach einem Ort, wo sie ein ähnliches Turnier aufziehen könnten, aber der Hopman Cup hat in den letzten Jahren sehr viele Liebhaber gewonnen und ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Verlust ist im Turnierkalender.
Klar, weil es eben auch einer der Events war, der Tennis eine spezielle Position gegeben hat. Und das ist nämlich die, dass die besten Damen und Herren, wenn auch nur in einem Showformat, aufeinandertreffen können. Können sie natürlich so bei den Grand Slams, in den Mixed-Wettbewerben, aber hier war ja eben dann wirklich zum Beispiel in diesem Jahr das Aufeinandertreffen von Roger Federer und Serena Williams. Und mit diesem Foto ist ja dann auch so ein bisschen der Hopman Cup verabschiedet worden. Und da gibt Tennis wahrscheinlich einfach schon etwas her, was nicht unbedingt hätte hergeben müssen. die Möglichkeit besteht, du hast angesprochen, dass der Wettbewerb nochmal anderweitig aufgezogen wird und Cosmos, die ja den Davis Cup übernommen haben, haben auch in der Vergangenheit schon davon gesprochen, dass sie sich einen ähnlichen Wettbewerb vorstellen können und da sticht diese Aprilwoche natürlich sehr hervor oder irgendwas im Sommer, aber ob das nochmal eben repliziert werden kann auf, ja, auf einem ähnlichen Level, das ist natürlich die große Frage. Und es hatte ja durchaus auch einen gewissen Charme, dass damit so ein bisschen die Tennissaison losgegangen ist. Spieler wie Roger Federer haben durchaus ihren Unmut bekundet über diese Entscheidung, aber am Ende hatten sie dann eben doch keine Chance gegen das Geld, was der australische Verband und die ATP jetzt eben in diesen ATP Cup stecken.
Der Reiz des Hopman Cups bestand ja auch ein bisschen darin, dass die Saison dadurch eröffnet wurde, du hast es gesagt, und dass Spielerinnen und Spieler, die dort da gemeldet hatten, beziehungsweise die eingeladen worden waren, da eine Spielpraxis bekommen haben, die sie bei einem normalen Turnier vielleicht nicht bekommen hätten. Drei Einzel ganz sicher, plus dann noch drei Mix, die ja in einem verkürzten Format stattfinden, aber trotzdem dann noch zusätzliche Spielpraxis geben. Und gerade Roger Federer, Belinda Bencic und auch Alexander Zverev und Angelique Kerber, die haben in den beiden letzten Jahren ja diesem Turnier dann einen sehr, sehr feinen Anstrich verliehen mit zwei Finals, an die wir uns gerne zurückerinnern, wo wirklich tolles Tennis gespielt worden ist und wo unter weniger Druck tolles Tennis gespielt worden ist. Und wie gesagt, ich werde diesen Wettbewerb auch sehr vermissen.
Es waren auch andere Spieler und Spielerinnen, aber Andy Murray war ein Dauergast in den letzten Jahren. Zwischendrin waren die jungen Australier, als sie richtig hochgekommen sind, um Nick Kyrgios immer wieder dort zu sehen. Also es gab prominente Namen, die dort gerne ihren Saisonstart gefeiert haben. Es gab so ein bisschen einen Durchhänger im Hopman Cup so vor, so würde ich mal sagen, 5 bis 8 Jahren, wo der Wettbewerb wirklich so ein bisschen abgestunken ist, gerade gegen das Turnier in Brisbane. Und das hat sich einfach etabliert, so ein bisschen als der große Geldwettbewerb. Und jetzt kommt eben dieser ATP Cup, der sowieso alles verdrängt mit Summen, wo andere Turniere einfach nicht mithalten können. Und ja, es wird in dieser Form wahrscheinlich nicht wieder hergestellt werden können. Jetzt ist halt die Frage, kann man ein anderes Format aufziehen, was seinen eigenen Reiz entwickeln kann?
Wir werden es sehen. Der ATP Cup wird nächstes Jahr die Schlagzeilen im Januar beherrschen. Wie gesagt, wir werden in Brisbane, Perth und in Sydney werden wir das Turnier über 2 Wochen erleben. Es wird Konkurrenzturniere geben, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade bei den Herren dieses Turnier, dieser ATP Cup, dann die Schlagzeilen vorherrschen wird. Und es steht fest, dass 4 der Top 12 Spieler, die bei diesem Turnier mitmachen werden, auf jeden Fall in Perth dabei sind, dass da auch noch ein bisschen Anreiz gegeben wird, weil dieses riesige Stadion dort in Perth, ich glaube 15.000 Leute passen da rein, muss dann ja auch gefüllt werden. Wir werden es sehen und wir werden es natürlich hier dann auch bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge besprechen. Das waren die News der Woche, die wir in der letzten Woche hatten. Wir haben uns jetzt einfach gedacht, da wir noch ein bisschen Zeit haben, schauen wir mal auf die Turniere voraus. Und wir haben in der ATP diese Woche keine Turnierwoche, weil das eigentlich die zweite Runde gewesen wäre vom Davis Cup, der ja dann jetzt reformiert worden ist. Zum Besseren oder zum Schlechteren, das überlassen wir euch. Wir äußern jetzt uns jetzt da nicht mal geradezu. Wir haben 2 Turniere in der kommenden Woche, nämlich in Charleston und in Monterey. In Charleston wird auf grünem Sand gespielt, in Monterey auf Hartplatz. Lass uns erstmal über das Turnier in Charleston sprechen, weil das hat eine gewisse Tradition. Das gibt es schon seit diversen Jahren auch auf diesem grünen Sand und war früher ein bisschen größer als jetzt. Es geht noch um $823.000. Die Siegerin wird $141.000 gewinnen. Sloane Stephens ist an 1 gesetzt. Madison Keys ist dabei, auch wie in den letzten Jahren. Elise Mertens, Arina Sabalenka, über die wir eben schon gesprochen haben, sind dabei. Kiki Bertens, die natürlich sich auf Sandplatz jetzt in den nächsten Monaten einige gute Ergebnisse erhofft. Julia Görges ist dabei. Sloane Stephens hat hier einiges zu beweisen in der nächsten Woche, weil sie hat kein gutes Sunshine-Double gespielt, hat keine gute Leistung gezeigt und bei ihr ist es tatsächlich dann mal an der Zeit, dass sie wieder ein paar gute Ergebnisse einfährt.
Vor allem, sie ist French Open-Finalistin letztes Jahr gewesen. Sie hat einige Punkte zu verteidigen. Kann bei ihr natürlich sein, dass es sich jetzt alles so ein bisschen im Sande verläuft, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie ein bisschen braucht, um wieder das alte Level zu erreichen, aber eigentlich ist das ja die Art von Turnier, die ihr liegt. Denn wer noch nie wirklich Tennis auf dem grünen Sand gesehen hat, ist ein bisschen schneller als der Sand, den wir hier in Europa haben. Der Ball springt auch häufig nicht ganz so hoch ab. Das Turnier hier in Charleston entwickelt seinen Charme daraus, dass eben dieses andere oder diese andere Art von Sandplatztennis gespielt wird und dann dazu die Stadion kommt, die Ausstrahlung, die das Turnier hat. Es ist Zeit lang oder ist es vielleicht auch immer noch das größte reine Damenturnier gewesen von den Punkten und von dem Preisgeld her. Das dürfte nicht mehr der Fall sein, war aber eben lange Zeit so. Es hat eine Tradition und Sloane Stephens ist hier so ein bisschen das Aushängeschild, nachdem es lange Jahre lang Serena Williams war, dann eben Caroline Wozniacki auch immer wieder gewesen ist, ist es jetzt wahrscheinlich eine Sloane Stephens, die so ein bisschen das Turnier tragen soll. Aber da lässt sich natürlich schwer darauf verlassen, dass sie das am Ende auch wirklich macht.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Turnier. Ich würde jetzt ja als erstes mal sagen, Kiki Bertens ist die Favoritin, weil die einfach letztes Jahr eine fantastische Sandplatzsaison dann auch hatte. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Bin auch sehr gespannt auf Aryna Sabalenka auf Sand. Könnte ein wirklich interessantes Turnier geben.
Ja, ich bin gespannt, was mit Jelena Ostapenko und Madison Keys passiert. Beide Spielerinnen, die hier in der Vergangenheit schon Erfolge gehabt haben. Ostapenko hat das Turnier sogar schon gewonnen, in dem Jahr, in dem sie die French Open dann auch für sich entschieden hat. Die beiden könnten in der dritten Runde aufeinandertreffen. Siegerin dann unter Umständen gegen Sloane Stephens. Also da lässt sich drauf achten. Dann haben wir gerade besprochen, Sabine Lisicki ist dabei, trifft in der ersten Runde auf Sonja Cannon. Das ist sicherlich schon eine ziemlich große Herausforderung. Danach könnte Sarah Errani oder Monika Puig warten. Elise Mertens ist dabei, eben die gerade erst das Sunshine Double mit Sabalenka eben gewonnen hat. Und dann eine, auf die es absolut zu achten gilt, ist Julia Görges. Die könnte recht früh auf Belinda Bencic treffen. Aber diese Art von Belag, der sollte ihr wirklich schon liegen.
Wir werden natürlich da nächste Woche drüber sprechen, wenn wir quasi die WTA exklusiv besprechen werden. Dann gibt es noch das Turnier in Monterey und dort ist Angelique Kerber eingesetzt. Es ist ein Hartplatzturnier, es ist mit $250,000 dotiert. Wir haben mal darüber gesprochen, welche Turniere dann auch jemand wie Angelique Kerber besuchen muss. Das ist das eine Turnier, was wirklich in der ganz unteren Kategorie ist, wo eine Top-10-Spielerin dabei sein muss. Das wird das Turnier wahrscheinlich sein von Angelique Kerber. Sie könnte in der ersten Runde oder in ihrer ersten Runde wieder auf Karolina Muchova treffen, gegen die sie bei den Miami Open schon gewonnen hatte. Ansonsten Kristina Mladenovic hier an 7 gesetzt, Magdalena Rybarikova an 8, zwei Spielerinnen, die katastrophale letzte halbe Jahr hatten. Gabinia Muguruza an 2 gesetzt, also sehr viele Spielerinnen, die hier auch was beweisen. Anastasia Pavlyuchenkova, es ist so ein bisschen das Turnier der Krisendamen.
Und Pavlyuchenkova hat hier durchaus interessante Matches in der Vergangenheit gegen Kerber gehabt. Und Pavlyuchenkova ist eine, die Kerber nicht so gerne auf der anderen Seite des Netzes sieht, auch wenn sie zuletzt Siege gegen sie geschafft hat. Aber die hat so ein bisschen den Schlüssel gegen Kerber. Also sollten die beiden im Halbfinale aufeinandertreffen, das könnte eine spannende und unterhaltsame Geschichte werden. Ähnlich sollte Azarenka es ins Halbfinale schaffen. Die könnte die Viertelfinalgegnerin von Pavlyuchenkova sein. Azarenka so ein paar kleine Fortschritte gezeigt, aber das stottert noch alles sehr vor sich hin. Müssen wir mal gucken, wie das bei ihr läuft, aber das wären mögliche Halbfinals gegen Angelique Kerber und sicherlich sehr interessant, aber Angelique Kerber geht hier schon als Favoritin ins Turnier rein, keine Frage.
Auch darüber werden wir natürlich dann nächste Woche sprechen. Das ist schon mal wieder eine Stunde Chip and Charge, der Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de gewesen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, wenn ihr es weiter sagt, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, der euch gefällt. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da, dann mit dem exklusiven Damenteil und wir werden dann wieder ein Spielerporträt dann in der nächsten Woche haben. 5 Spielerporträts haben wir ja schon gehabt, die könnt ihr bei uns hören, wenn ihr über iTunes geht, beziehungsweise über die Podcatcher eurer Wahl. Im Dezember haben wir 4 gemacht, 4 Spielerporträts, jetzt nochmal 1 über Mara Zafin. Nächste Woche kommt wieder eine Spielerin, über die wir ein Porträt machen werden. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf mein Sportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.